Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MediTalks, Medizin im Ohr, dem Podcast der Wiener Medizinischen Akademie. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und heute geht es um unser größtes Organ, die Haut. Sie schützt uns vor Umwelteinflüssen, reguliert unsere Temperatur, ist Teil des Immunsystems und sie reagiert sensibel auf Veränderungen im Körper. Viele Erkrankungen oder Belastungen zeigen sich früh an der Haut. Darüber spreche ich heute mit zwei Experten der Dermatologie, mit Professor Georg Stary von der Medizinischen Universität Wien und mit Professor Christian Posch von der Klinik Hitzing, ebenfalls in Wien. Schön, dass Sie beide da sind und herzlich willkommen bei MediTalks.
Danke für die Einladung.
Ja, danke schön.
Ich möchte unser Gespräch gerne in drei Blöcke gliedern, in Grundlagen, Forschung und Innovation und Ausblick und lade Sie dazu ein, sich auch gern miteinander auszutauschen, damit das Ganze ein schönes Gespräch wird. Starten möchte ich mit den Grundlagen und meine erste Frage geht an Sie beide, aber ich möchte gleich mit Ihnen starten, Herr Professor Posch, weil das ein Thema ist, das Ihnen offenbar sehr am Herzen liegt. Sie haben ja auch einen eigenen Podcast zu dem Thema Dermatologie. Er heißt Auflicht. Und meine Frage ist nämlich, was fasziniert Sie persönlich am Organ Haut?
Ja, vielen Dank. Also mich fasziniert in allererster Linie diese unfassbare Vielfalt unseres Fachs. Also wir haben Immunologie, auf die werden wir heute ja noch genug zu sprechen kommen. Wir haben aber genauso die Onkologie, wir haben die Chirurgie, wir haben Autoimmundermatosen, wir haben Genetik drinnen, wir haben Kinder, wir haben ganz alte Menschen, die wir betreuen. Also es ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an verschiedensten Dingen, die man in der Dermatologie sehen kann. Und es wird einem wirklich nie fad. Und das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, weil ich mir damit die Chance eröffnet habe, einfach Experten aus Österreich primär, aber auch aus Deutschland, aus der ganzen Welt einzuladen und die zu ihren Spezialgebieten einfach zu befragen. Und das wird offensichtlich auch von anderen ganz gern gehört. Aber in erster Linie mache ich es für mich so eigen. So frech muss ich das jetzt hier sagen, weil ich einfach die Leute gerne um ihre Expertise bitte. Und das machen die sehr gern. Und ich freue mich, wenn das wahrgenommen wird und gern aufgenommen wird. Und das ist schon ein großer Bestandteil, warum die Dermatologie für mich so eine Faszination hat.
Ja, die Haut an sich ist ein wahnsinnig spannendes Organ, finde ich, weil es eben nicht nur eine Hülle ist, wie manche vielleicht glauben könnten, sondern ein Kommunikationsorgan mit der Umwelt ist und, wie Sie ja schon in der Einführung angemerkt haben, sehr viele Aufgaben dann auch hat. Und so ist es eben aktiv auch mit dem Mikrobiom, also mit den Mikroorganismen der Haut zum Beispiel, das Immunsystem der Haut. Es ist das größte Organ, hat am meisten Immunzellen, wenn wir jetzt uns T-Zellen als eine Untergruppe betrachten, und ist einfach in verschiedensten Erkrankungen sehr wichtig und ist auch irgendwo ein Fenster dann in den Körper, wo wir mehr erfahren können, was tatsächlich im Gewebe vor sich geht. Also es ist als klinisches Fach sehr spannend, weil es eben sehr breit ist und weil wir, wie eben schon erwähnt, von der kleinen Chirurgie über immunologische Prozesse, Allergologie und so weiter und so fort sehr vielfältiges Anwendungsgebiet haben und man kann eben sehr viel auch lernen davon.
Genau, und das macht ja auch wahnsinnig Sinn, wenn man sich das kurz überlegt. Das ist eine Grenzfläche zu unserer Umwelt und ist damit, hat eine Schutzfunktion, ist ein erster Berührungspunkt für verschiedenste äußere Einflüsse. Natürlich muss der Körper damit umgehen können, auch bis zu einem gewissen Grad, weil sonst haben wir ein Problem. Das gilt für physikalische Noxen, denkt man ans UV-Licht, aber genauso auch Wärme oder Kälte. Gilt das genauso wie für Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten, was auch immer. Ne? Und dass da die Evolution die Haut eingerichtet hat, so wie sie heute ist, das ist schon eine gute Erfindung.
Ja, das ist total interessant, dass es eben eine Funktion hat nach innen und nach außen, als Schnittstelle sozusagen. Ist das was, was die Menschen oft unterschätzen oder was unterschätzen die Menschen, wenn es um ihre Haut geht?
Ja, ich glaube, die Menschen sehen das oft als sozusagen ein Barriereschutz und dass das halt wichtig fürs Aussehen ist. Das ist das, was man mit der Haut und mit Dermatologen oftmals in Beziehung setzt. Aber es ist eben viel mehr. Und es ist eben wirklich ein Kommunikationsorgan, das die verschiedensten Aufgaben erfüllen muss. Und es steht auch in Wechselwirkung mit verschiedenen anderen Organen. Entzündungen der Haut, wissen wir, können auch einen sehr großen Einfluss auf andere Organsysteme haben, die dann zu auch einer hohen Krankheitslast führen können, abseits von der Haut. Und allein die Tatsache, dass die Haut entscheiden muss und die Zellen der Haut, was ist jetzt eigentlich fremd und möglicherweise gefährlich und was sind Bestandteile vom Körper oder sind jetzt etwas, was nicht als sozusagen Noxe dann auch erkannt werden muss. Und das ist schon wahnsinnig spannend und das ist ja etwas, was auch verschiedene andere Organe betrifft, Schleimhäute und so weiter. Und da ist die Haut einfach ein Modellorgan, das gut zugänglich ist und wo wir sehr viel lernen können davon.
Und ich glaube, es ist schon so, dass die meisten Menschen das nicht als ein wichtiges Organ wahrnehmen, solange bis sie dann einmal Probleme haben. Und dann nehmen sie es sehr schnell wahr. Und da gibt es also die wildesten Konstellationen. Man hat einmal eine Umfrage gemacht bei Patientinnen mit Brustkrebs. Und die größte Belastung, die diese Patientinnen hatten, war der Haarausfall. Der Haarausfall war die größte psychisch wahrgenommene Belastung in dieser Situation, was man auf den ersten Moment eigentlich so nicht vermuten würde. Aber es ist eben auch ein Kommunikationsorgan nach außen. Es ist so, wie wir wahrgenommen werden. Wer eine frische, rosige, glatte, was auch immer für Attribute sie jetzt einfügen wollen, Haut hat, der wird als gesund wahrgenommen. Und wenn da auch nur zwei Wimmerl sind, dann ist es schon krank. Oder man fühlt sich vielleicht selber auch gar nicht mehr so wohl. Und auch andere nehmen das so wahr. Nicht, das ist noch nicht so lange her, da hat es eigene Bäder gegeben für Menschen, die eine Hauterkrankung hatten, nämlich die Schuppenflechte, wo nur Schuppenflechte-Patientinnen und Patienten hingegangen sind, weil sie in den öffentlichen Bädern einfach nicht erwünscht waren. Man hat geglaubt, das ist ansteckend, das ist gefährlich und das ist unsauber. Darum mussten sich die ihre eigenen Nischen suchen. Also die Haut hat neben ihrer organischen Funktion, jetzt als Immunsystemorgan und so weiter, noch viele andere Aufgaben, über die man oftmals erst dann nachdenkt, wenn es eben nicht so funktioniert, wie es sollte.
Aber es ist ja auch ein interessanter Punkt, weil im Gegensatz zu anderen Organen ist die Haut halt jenes Organ, dem man quasi das Altern ansieht, dem man den Verfall, wenn man so will, ansieht, dem man Krankheiten ansieht. Und das ist in unserer Gesellschaft etwas, was man nicht möchte. Ne? Also wir wollen alle frisch und jung sein und, wie Sie es vorher gesagt haben, rosig. Das ist ein schwierig vielleicht für Menschen, das zu unterscheiden voneinander.
Ich bin da ein bisschen anders gepolt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde, jede Falte erzählt eine Geschichte. Ich finde, alte, faltige Haut, wenn sie denn auch gesund ist, das heißt ja nicht, dass man sie nicht pflegen soll, ist etwas extrem Spannendes. Das ist für mich schön anzusehen. Ich schaue aber genauso auch gern junge Haut an. Also das schließt das andere nicht aus. Zugleich, es stimmt natürlich, man kann eine gewisse Abschätzung machen, wie geht's jemanden und wie alt ist jemand und welcher auch psychischen Verfassung ist jemand, wenn man sich die Haut anschaut. Das versucht man heute auch schon mit KI-Modellen lustigerweise, wo man Altersabschätzungen macht. Und da spielt natürlich die Haut eine ganz essentielle Rolle.
Das zeigt ja auch die Bedeutung der Haut als wirklich wichtigen Faktor für die individuelle psychische Verfassung. Und das ist halt ein Wechselspiel, das es da gibt. Und als Hautärzte haben wir den Vorteil, dass wir da schon auch gewisse Einblicke haben und dann auch das, was wir diagnostizieren, also die Blickdiagnosen, wie wir ja sagen, dass das schon etwas ist, wo wir einen großen Vorteil haben gegenüber anderen Ärztinnen und Ärzten, die halt mit Laborbefunden vor allem arbeiten und wir schon sehen, was wir behandeln und man sieht auch dann deutlich, ob etwas wirkt oder nicht, einfach wie es dem Patienten geht. Und das ist einfach interessant, im klinischen Alltag das auch wahrzunehmen.
Stichwort Blickdiagnose. Können Sie einfach unbelastet in der U-Bahn fahren oder sehen Sie Menschen und Sie sehen Dinge?
Ja, es ist schon spannend teilweise, wenn man dann etwas sieht und man will natürlich auch nicht zu offensichtlich das dann sozusagen
kommunizieren
oder ja, einfach hinstarren. Aber es ist schon interessant, wenn man das teilweise sieht und teilweise halt dann auch sich denkt, naja, aber das müsste ja jetzt eigentlich so nicht sein, weil es gibt schon bei einer Schuppenflechte so viele Möglichkeiten, das wirklich gut zu behandeln oder eine schwere Akne oder so. Also oftmals würde man am liebsten hingehen und sagen, naja, wollen Sie es nicht behandeln lassen, aber das geht natürlich auch nicht.
Aber das heißt, das haben Sie noch nie gemacht, wohin zu gehen und zu sagen, das würde ich mir jetzt anschauen lassen.
Das darf man nicht.
Das darf man nicht.
Nein, das ist verboten.
Also bei fremden Personen würde man das, denke ich, nicht.
Ja, weil Sie müssen ja annehmen, dass dem Patienten das bekannt ist oder dem Menschen. Mhm. Und vielleicht hat er die Entscheidung für sich getroffen, dagegen nichts zu tun. Das ist sein Recht. Und es steht Ihnen nicht zu, ihn darauf anzusprechen und ihm zu sagen, mach jetzt was da dagegen, weil da gibt es Möglichkeiten. Das ist die Entscheidung, die jeder Mensch für sich auch treffen darf. Und darum ist es grundsätzlich nicht vorgesehen, dass man jemanden in der U-Bahn anspricht und sagt, hey, du, deine Akne kann man eigentlich ganz anders behandeln als mit Haustinkturen. Da gibt es schon Effektiveres.
Reden wir über Ihren klinischen Alltag. an dieser Stelle.
Dort dürfen wir's.
Genau, welche Erkrankungen begegnen Ihnen denn da am häufigsten?
Ja, also wir haben halt ein sehr breites Betätigungsfeld und an der Klinik und dann im Krankenhaus hat man natürlich verschiedene Spezialbereiche, auf die man sich dann auch fokussiert. Aber ganz häufig sind zum Beispiel chronisch entzündliche Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, Neurodermitis oder auch dann Akne. Das sieht man natürlich sehr, sehr oft. Und ich glaube, das andere große Feld sind dann auch Tumorerkrankungen, nicht melanozytäre Hauttumore. Also das ist das, was wir sehr oft sehen. Und dann im Krankenhaus sieht man auch sehr weit fortgeschrittene, sehr schwere Fälle. Das sieht man häufig. Aber spannend ist natürlich auch das, was man selten sieht, was dann auch vermehrt im Krankenhaus dann zu sehen ist. Seltene genetische Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen, die man jetzt üblicherweise nicht so oft sehen würde. Also das sind dann schon spannende Krankheitsbilder, die man dann auch sieht.
Genau, und die Dermatologie ist so breit, dass man sich auch irgendwo spezialisieren muss bis zu einem gewissen Grad. Also wenn man jetzt etwas seine Spezialität nennen will, na, dann muss man dort vertiefend tätig sein. Und da hat so jeder sein Feld, wo er sich austobt. Ne? Und bei mir ist das zum Beispiel vor allem auch die Dermato-Onkologie, Hautkrebserkrankungen jeglichen Couleurs, also von schwarz, braun, weiß, alles, was man so will. Und zugleich ist natürlich deshalb der Rest der Dermatologie nicht ausgeblendet. Man muss sich darum genauso kümmern. Und in meiner Rolle als jetzt Abteilungsvorstand ist es natürlich nochmal ein bisschen trickier sometimes, weil einfach weil von einem verlangt wird, dass man eigentlich alles kann. Und das ist de facto heute kaum noch lieferbar, weil das Wissen, das multipliziert sich, ich weiß nicht, was hast du im Kopf, alle 2 Jahre multipliziert sich das medizinische Wissen plus minus. Also da einfach Schritt zu halten, ist schon per se eine Herausforderung. Selbst in einer Nische der Medizin oder der Dermatologie ist schwierig. Und ich glaube, wichtig ist, dass man einen guten Überblick hat, dass man an viele verschiedene Dinge denkt und einen Plan hat, wie man herangeht an die Sachen. Weil das ist auch keine Blackbox, die Dermatologie, die folgt auch gewissen Regeln und gewissen Herangehensweisen. Und wenn man da mal eine gute Orientierung hat, dann kann man viele Dinge gut auflösen.
Wie haben Sie denn jeweils Ihre Fachgebiete gefunden? Wie war das? Wie kam die Entscheidung?
Ja, ich denke mal, das sind dann die Interessen und die Schwerpunkte der jeweiligen Kliniken, wo man die Ausbildung macht, beziehungsweise was einen dann halt auch dann wissenschaftlich interessiert und wo man sich dann auch vertieft damit auseinandersetzen möchte. Und das sind sämtliche Bereiche höchst interessant, wenn man sich dann wirklich intensiver damit auseinandersetzt. Und ich habe meine Ausbildung an der Abteilung für Immundermatologie und infektiöse Hauterkrankungen gemacht und das ist mir irgendwie auch geblieben, dieses Interesse, dass mich die immunologisch ausgelösten Hauterkrankungen besonders interessieren, chronische Entzündung, granulomatöse Erkrankungen, aber genauso auch die infektiöse Dermatologie, das ist ja auch sehr stark vertreten in Österreich, im angloamerikanischen Raum ist das ganz anders, da machen das die Infektiologen. Und das Spannende in Österreich ist eben, dass wir als Dermatologen zum Beispiel HIV-Patienten behandeln, dass wir für die sexuell übertragbaren Infektionen auch zuständig sind. Und das ist schon immer sehr spannend, weil man da auch immer wieder überrascht wird, was alles möglich ist sozusagen und verschiedenste Krankheitskombinationen dann auch versuchen kann zu entschlüsseln.
Georg, du sagst das ganz richtig. Ich glaube, ein Mentor prägt schon gewaltig oder eine Mentorin und das hinterlässt einfach Spuren. Und bei mir war es auch nicht anders. Also ich habe natürlich Ausbildung gemacht an einer Abteilung, wo die Dermatoonkologie stark vertreten war. Und man kommt dann einfach zwangsläufig ein bisschen in das Feld hinein. Ich bin aber schon auch ein Vertreter der Meinung, dass man vor allem das machen sollte, was man gut kann und nicht zwingend das, was man gerne macht. Und das ist ein ganz ein zentraler Unterschied, weil ich mag vielleicht ganz gern Klavier spielen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es immer machen sollte. Und umgekehrt, wenn ich was gut kann, dann ist es vielleicht auch ein Nutzen für viele andere, wenn ich das entsprechend einsetze. Und meiner Ansicht nach, das, was man gut kann, macht man schnell auch gerne. Also ich glaube, so als Orientierungshilfe, sich eher daran zu orientieren, wo bin ich denn geschickt, wo habe ich zwei rechte Hände und oder als Linkshänder zwei linke, wo kann ich was gut? Und dem dann nachzugehen, das hielt ich für einen Ansatz, den man vielleicht häufiger verfolgen sollte.
Vertiefen wir es ein bisschen, Herr Professor Stary. Sie haben es jetzt eh schon mehrmals angedeutet, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt für die Haut. Warum?
Ich denke, das Immunsystem spielt für sämtliche Organe eine sehr wichtige Rolle. Und in der Haut ist es eben so, dass wir, wie gesagt, das auch dann direkt auch wahrnehmen, die Konsequenzen, die es hat, wenn das Immunsystem dann nicht gut reagiert, überschießend reagiert, sei es jetzt Allergien oder die sich häufig an der Haut auch manifestieren, wo wir dann auch Hauttestungen machen, also da sehr involviert sind als Dermatologen. Aber genauso auch, wenn es diese Dysbalance gibt, weil wir einerseits ein starkes Immunsystem wollen, das dann Infektionen gut bekämpft, dass wenn wir eine Wunde haben, dass es dann nicht gleich zu einer Wundinfektion kommt, sondern dass Keime gleich einmal in Schach gehalten werden. Das ist halt die eine Facette. Aber dann auch nicht zu stark das Immunsystem ausgeprägt sein soll, dass es dann zu chronisch entzündlichen Hauterkrankungen kommt zum Beispiel oder Autoimmunphänomenen. Und deswegen ist das Immunsystem einfach die Basis für viele Bereiche in der Dermatologie, nicht alle, aber sehr viele. Auch in der Onkologie haben wir dann gesehen, sozusagen, dass das Immunsystem immer mehr dann auch als therapeutisches Ziel dann gesehen wird, um das Immunsystem zu verstärken und damit zu einer Rückbildung von Tumoren dann beizutragen. Also ich glaube, das Immunsystem ist einfach sehr, sehr wichtig für die verschiedensten Bereiche in der Dermatologie.
Aber was passiert zum Beispiel immunologisch, wenn man jetzt an seltene Erkrankungen denkt? Zum Beispiel die kutane Mastozytose äußert sich durch so Flecken am Körper.
Ganz was Seltenes ausgesucht.
Ja, genau. Ja, also seltene und häufige Erkrankungen, da spielt halt das Immunsystem eine wesentliche Rolle. Und bei der kutanen Mastozytose zum Beispiel ist es so, dass wir eine Vermehrung von speziellen Zellen, Immunzellen im Gewebe haben, den sogenannten Mastzellen. Und die sind für Allergien sehr entscheidend und sozusagen können dann auch bei Allergien entsprechende Symptome verursachen, weil eben dann die Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und wenn wir vermehrt Mastzellen haben oder die auch überreagieren, dann kann es eben dazu kommen, dass wir vermehrt Symptome haben, die vermeintlich eine Allergie sind oder dass das eben auch schwerer abläuft, wenn es dann zu einer allergischen Reaktion kommt. Also Patienten mit einer kutanen Mastozytose haben ein erhöhtes Risiko, dann zum Beispiel, wenn sie auch eine Bienen- oder Wespengiftallergie haben. Aber man muss gar nicht so diese seltenen Erkrankungen hernehmen. Man kann auch die Schuppenflechte als die Psoriasis als eine Modellerkrankung hernehmen, wo wir einfach schon sehr, sehr viel wissen, was vor sich geht im Gewebe, welche Botenstoffe von welchen Zellen ausgestoßen werden, was diesen Entzündungsprozess dann wirklich verstärkt. Und das hat dann auch schon in die Therapie Einfluss genommen, dieses Wissen. Und da können wir heutzutage, im Gegensatz zu früher, wo man sehr breit Patienten entweder mit UV-Licht oder mit Cortison eingeschmiert hat, im sogenannten Schmierleintuch und versucht hat, das dann kurzfristig eine Besserung hervorzurufen, können wir heutzutage diese Botenstoffe sehr spezifisch hemmen. Und die sind in den allermeisten Fällen sehr gut verträglich und extrem wirksam. Und da haben wir als Dermatologen wirklich ein großes Instrumentarium heutzutage zur Verfügung, basierend auf unserem besseren Verständnis, was im Gewebe vor sich geht.
Ich komme jetzt zu Ihnen, Herr Professor Posch, beim Thema Hautkrebs. Da hat sich das Bewusstsein der Menschen in den vergangenen Jahren stark verändert. Was sollten die Menschen heute wirklich wissen darüber?
Das Bewusstsein hat sich verändert. Es ist aber schon auch so ein bisschen, ich sage einmal, Trends unterworfen. Eine Zeit lang war es schon, und das ist gar nicht so lang her, auch erstrebenswert und wünschenswert, dass man besonders braun ist. Dann kommt wieder eine Phase, wo besonders hell zu sein oder wenig gebräunt zu sein im Trend ist. Also das wechselt so ein bisschen. Das hat nicht immer mit dem Bewusstsein zu tun, was denn da passiert in der Haut und was man vielleicht auch damit anstellen kann. Sondern das sind eher fast Modetrends, möchte ich meinen, nicht? Also wenn berühmte Fußballer dann auf einmal kohlrabenbraun im Fernsehen erscheinen, na, das sind halt Symbole und Idole für viele Junge, die wollen dann auch so ausschauen. Und das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Und zugleich, was sich schon verändert hat, ist, dass man, glaube ich, besser versteht, was denn passiert, wenn man braun wird. Und ich glaube, dieses Sprichwort der gesunden Bräune, das geht tatsächlich jetzt schon langsam, aber sicher in die Kiste der Mythen. Das gibt es so in der Form nicht. Ja. Gesunde Bräune. Bräune ist nichts anderes als der Versuch der Haut, sich vor den Einflüssen, nämlich schädlichen Einflüssen der UV-Strahlung zu schützen. Das ist Bräune. Und man geht heute auch, wenn es um zum Beispiel UV-Schutz geht, weg von dem alten Diktum, nicht schmiert euch doch endlich ein. Ja, von dem geht man weg und sagt eher, was soll rauskommen. Und das halte ich für sehr clever. Man soll nicht rot werden und man soll nicht zu braun werden. Ein bisschen braun wird man werden, wenn man draußen ist, das ist ganz normal. Das ist auch nicht gefährlich. Das ist das Leben. Aber eine übermäßige Bräune und eine künstlich erzeugte Bräune, sei es Solarien, sei es exzessives Sonnenbaden und so weiter, das sollte eben vermieden werden. Und die Rötung natürlich ganz besonders, also der Sonnenbrand. Und der Grund dahinter ist ein ganz einfacher. Die Haut vergisst auch nicht, ist auch ein Gedächtnisorgan, wenn man so will. Die Schäden, die man hier sich einfängt, auch in jungen Jahren, die Rechnung kommt erst Jahrzehnte später. Und die kommt in der zweiten Lebenshälfte, so ab 50 aufwärts. Und dann beginnen auf einmal die Hautschäden sichtbar zu werden. Bis dorthin sind die gut kompensierbar gewesen und danach wird es einfach dünner, die Suppe. Und die aktinischen Keratosen kommen raus, die Basalzellkarzinome kommen raus. Also weißer Hautkrebs, das ist fürs Leben nicht zwingend gefährlich. Aber der macht viel Morbidität, also Krankheitslast. Weil das muss man behandeln, das muss man vielleicht operieren. Und dann gibt's natürlich auch ganz grausliche Tumoren wie das Melanom oder das Merkel-Zell-Karzinom und ähnliches, die halt auch eine ganz klare UV-Assoziation haben. Und ich glaube, das haben Sie richtig angesprochen, da verändert sich das Bewusstsein. Man weiß mehr, was man tut, wenn man UV-Licht abbekommt und was das mit der Haut macht. Nicht immer heißt es aber zwangsläufig, dass man sich dann auch entsprechend verhält.
Aber ist die Haut nicht ein Organ, das sich sehr gut regeneriert?
Grundsätzlich
oder spielt das da keine Rolle?
Nein, das spielt schon eine Rolle. Die Haut kann grundsätzlich sehr gut regenerieren. Es dauert so plus minus 3 Wochen, bis die Strukturzellen der Haut, also die Keratinozyten von ganz unten, von den untersten Schichten der Haut bis hinauf gewandert sind und dann als Schuppe abfallen. Das ist der normale Prozess. Das dauert plus minus 3 Wochen. Und ja, regenerationsfähig sehr wohl. Zugleich hat man natürlich, damit das überhaupt erst passieren kann, auch eine Schicht von Stammzellen. Irgendwo müssen diese Zellen ja herkommen. Und wenn diese Stammzellen mal Schaden abbekommen, dann können die das auch bis zu einem gewissen Grad reparieren oder kompensieren. Aber irgendwann ist dieses Reservoir halt auch erschöpft. Und dann kommt es dazu, dass man die entsprechenden Erkrankungen auch an der Oberfläche sehen kann.
Welche Warnsignale sollte man ernst nehmen? Also bei auffälligen Pigmentveränderungen oder eben auch chronische Hautprobleme? Wann ist klar, da reicht mir jetzt nicht, wenn ich mir zu Hause eine Salbe...
Ich glaube, wenn ich da gleich antworten darf, Sie sprechen nämlich eine Sache indirekt schon an. Es ist demjenigen oder derjenigen aufgefallen. Das ist einmal der erste und entscheidende Schritt. Weil was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss mich vorher mal anschauen. Und ich muss mich einmal ein bisschen bewusster vor den Spiegel stellen und mal schauen, ist da irgendwo was auffällig. Das wird gerne unter dem Begriff der Selbstuntersuchung zusammengefasst. Und das klingt ein bisschen hochtrabend, aber das, was man machen soll, ist dort einfach mal zu schauen, fällt mir was auf? Und man kann jedem Menschen draußen auch die Sicherheit mitgeben, dass wenn was auffällig ist, der findet es auch, weil das ist auch für jedes nicht geschulte Auge auffällig, wenn mal was da ist. Ja, und bei den Pigmentflecken ist das ganz besonders so. Da kann man das Phänomen des hässlichen Endlines zum Beispiel heranziehen. Ja, wenn irgendwo eine Hautläsion, eine Hautpigmentfleck besonders heraussticht, ja, dann ist das vielleicht etwas, was man mal herzeigen sollte, einem geschulten Paarauge. Das Gleiche gilt, kommt irgendwo was Neues dazu, ist etwas, was neu entstanden, was ich so vorher nicht gekannt habe. Und mittlerweile haben wir alle, glaube ich, im Hosensack ein Smarttelefon einstecken. Die machen hervorragende Bilder. Damit kann man auch mal einen Verlauf kontrollieren und mal sich anschauen, tut sich denn da drin irgendwas? Also die Möglichkeiten, sich heute selbst zu untersuchen, sind derartig einfach geworden, dass man das einfach nur vermehrt nützen sollte. Und dann, wie Sie richtig sagen, den richtigen Schluss draus zu ziehen, nämlich zum Facharzt, zur Fachärztin zu gehen, um dem Kind einen Namen zu geben, dass man weiß, das ist entweder was, was man entfernen sollte, oder ist harmlos und kann so belassen bleiben.
Ja, also ich glaube, die Selbstwahrnehmung ist ganz entscheidend, wie du gesagt hast. Auch das Wissen darüber, dass es eben sozusagen aus Pigmentläsionen geben kann, die zu einem Melanom führen können. Die Aufklärung ist wichtig. Und prinzipiell sollten auch jetzt neben Pigmentläsionen, die eben durchaus einer Abklärung bedürfen, manchmal auch generell Wunden, die nicht abheilen, zu einem zum Bewusstsein führen, dass man das anschauen soll, auch wenn es kleine Wunden sind. Die können dann zum Beispiel ein Hinweis sein auf einen nicht melanozytären Hautkrebs. Und prinzipiell Sachen, die halt sozusagen länger andauern. Also wenn man jetzt Entzündungsreaktionen hat, die nicht weggehen oder die dann wieder einen beeinträchtigen, sollte man das auf jeden Fall abklären lassen bei einem Facharzt, bei einem Hautarzt.
Würden Sie sagen, dass es in der Dermatologie, dass die Diagnostik schwieriger ist als in anderen Fachbereichen? Weil also im Sinn von, dadurch, dass es so vielfältig sein kann, was auf der Haut erscheint, wenn man es in den Körperzusammenhang bringt, oder nicht? Sie schütteln beide den Kopf, also ich gehe mal davon aus, nein.
In der Dermatologie ist der klinische Blick, ist die Erfahrung schon wichtig, aber da kann man sich auch mit Kollegen und Kolleginnen austauschen bei Bedarf. Aber wir haben auch ganz klare Vorgehensweisen, wenn man da jetzt nicht weiterkommt, dass man dann zum Beispiel auch untersucht, was wirklich im Gewebe vor sich geht, mit einer Hautbiopsie, mit einem kleinen Gewebestück, das entnommen wird und dann angeschaut wird, und weiterführende Untersuchungen. Also insofern denke ich schon, dass man nach der Facharztausbildung entsprechend geschult ist, um dann die Entscheidung zu treffen, ob etwas weiterführend untersucht werden muss oder ob es etwas Harmloses ist. Das ist einmal so das Wichtigste, würde ich sagen, für Patienten. Und dann muss man die nötigen Schritte dann und möglicherweise in ein spezielles Zentrum dann überweisen.
Genau, und das, was die 50 Shades of Grey für die Radiologen sind, sind die 50 Shades of Red für die Dermatologen. Ne? Also man braucht, glaube ich, schon ein bisschen ein Grundgespür dafür, mit roter Farbe was anfangen zu können. Aber auch darüber hinaus Verteilungsmuster, wie ist das konfiguriert? Also da gibt es schon Tricks, wie man sich retten kann. Zugleich, man kann natürlich nur die Dinge erkennen, die man auch erkennt. Also die man auch kennt, die man irgendwo vielleicht mal gelesen, gesehen, davon erzählt bekommen hat. Sonst wird man nicht drauf kommen. Das ist schon so. Das heißt, man muss möglichst viele Patienten gesehen haben, möglichst viele verschiedene Erkrankungen gesehen haben. Das hilft einem. Aber ich weiß gar nicht, ob das so unterschiedlich ist zu anderen Fachdisziplinen. Ich glaube, da geht es einem Internisten nicht viel anders, da geht es einem Radiologen nicht viel anders. Also ja, wenn man viel Medizin macht, wird man auch meistens gut drin. Und das gilt in der Derma wie in allen anderen Bereichen.
Eine abschließende Frage hätte ich noch zu dem Thema Grundlagen, weil manches ist ja liegt gar nicht am Körper, sondern am Geist. Stichwort Spiegel der Seele. Wie stark beeinflussen denn Stress, psychische Belastungen, hormonelle Veränderungen die Haut?
Ja, da gibt's viel, nicht? Also es gibt ja sogar Sprichwörter dazu. Es ist zum aus der Haut fahren oder das geht unter die Haut und es gibt da ganz klare Zusammenhänge. Wir kennen das zum Beispiel bei der Neurodermitis, heißt es im Volksmund. Wir sagen lieber atopische Dermatitis dazu. Ja, also Ekzemerkrankungen. Da sehen wir sehr oft, dass unter Stresssituationen die Haut schlechter wird. Also diese Achse Psyche und Nervensystem und Haut, die ist zweifelsfrei da, die gibt's. Und das muss übrigens übrigens nicht immer nur negativer Stress sein, das kann auch mal positiver Stress sein. Also auch mal um die Weihnachtszeit, wenn sich Kinder wahnsinnig freuen, jetzt kommt endlich das Christkind und die sind Atopiker, die haben so eine Neurodermitis, dann kann die auch mal unter einem erfreulichen Stress schlechter werden. Ja? Und das geht in alle Himmelsrichtungen. Wenn wir jetzt noch an die Ausfallserkrankungen zum Beispiel denken, gibt es das telogene Fluvium, ja, wo wirklich Live-Events, also schwer einschneidende Ereignisse im Leben eines Menschen dazu führen können, dass die Haarfollikel alle synchronisieren und auf einmal alle Haare ausfallen, über Nacht. Das ist zeitversetzt, erst nach 2-3 Monaten typischerweise, weil so gibt es der Haarzyklus vor. Und das Wichtige ist da zu wissen, das kommt alles wieder, das legt sich ganz von alleine. Aber gibt es einen Zusammenhang zwischen Psyche und Haarwachstum? Ja, eindeutig gibt es den. Den kennen wir sogar als Erkrankung und das gilt für viele andere Hauterkrankungen auch.
Ja, also man weiß, dass Stress ja metabolische Prozesse und auch immunologische Prozesse dann mit beeinflusst und somit dann auch zu einer Verschlechterung von vorbestehenden Erkrankungen führen kann zum Beispiel. Und gleichzeitig natürlich kommt es auch zu einem Stress und zu einer Beeinflussung von bestehenden Hauterkrankungen, die dann wieder in einem Teufelskreislauf einen erhöhten Stress machen und dann sozusagen zu einer Verschlechterung wieder führen können. Also das ist dann etwas, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Aber dass es da eine Beeinflussung gibt, wissen wir. Wir wissen nur nicht genau, wie wir das sozusagen dann auch unterbrechen oder was genau sozusagen vom Stress, der ja sehr breit gefächert sein kann, dann wie das dann aufgeschlüsselt ist. Also das wäre natürlich ein spannendes Tätigungsfeld, um das genauer aufzuschlüsseln. Aber ja.
Und das heißt auch manchmal für jeden was anderes, nicht? Also Stress kann für die Person A was ganz anderes sein als für die Person B. Genau, darum ist ja auch ganz schwierig, Studien zu machen dazu, weil das kann man nicht in einen Topf werfen.
Ja, es ist sehr individuell.
Ja, es ist total individuell und zugleich wissen wir natürlich, man kann es schon den Patienten raten und die wissen meistens auch, was damit anzufangen, aus diesen stressvollen Situationen ein bisschen herauszukommen, weil ihnen das im Regelfall gut tut. Gegenfrage, wem tut's nicht gut? Ja, davon könnten wir alle manchmal profitieren. Wie wir zwei, wie wir hier sitzen, könnten manchmal davon profitieren, auch wenn wir jetzt keine Hauterkrankung haben. Aber also, das ist nicht immer leicht umzusetzen, das will ich damit sagen. Manchmal ist das Leben so, wie es ist und gewisse Situationen lassen sich nur schwer beeinflussen und verändern. Und wenn wir was wissen, dann ist Lifestyle-Modifikation wohl eine der schwierigsten Dinge, die man nur so versuchen kann anzugehen. Das gelingt nicht vielen, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil es einfach wahnsinnig schwierig ist.
Das betrifft und ja nicht nur die Dermatologie. Ja, das ist massiv auch für andere chronische Prozesse, dass einfach man mit Lifestyle und mit Ernährung
viel könnte man erreichen.
Kann man wahnsinnig viel erreichen. Ja, und
trotzdem ist es nicht leicht.
Genau, ja.
Und ist es bei der Haut so, dass es auch sehr zeitversetzt ist oder gar nicht? Aber ich habe das Gefühl, also zeigt sich das an der Haut oft erst ein bisschen später, also 2-3 Wochen?
Ja, so unterschiedlich, oder?
Ja, nicht so pauschal sagen. Das hängt davon ab, wie das wahrgenommen wird dann. Und ja. Also man darf halt auch nicht dazu neigen, dass dann alles irgendwie auf den Stress oder auf sozusagen die Psyche zurückzuführen ist. Man sollte das schon dennoch, auch wenn das eine sehr große Rolle spielt, entsprechend abklären und sozusagen körperliche Ursachen da auch untersuchen.
Genau, und man darf eins nicht vergessen, es ist manchmal auch ein bisschen ein Ausweg, wenn man einfach nicht weiter weiß und sagt, wir haben es gerade eine stresshafte Zeit gehabt. Naja, wer wird das heute mit Nein beantworten? Nicht viele, glaube ich. Ja. Und es gibt halt einfach auch Erkrankungen, die folgen keinen wirklichen Mustern. Und da ist es wichtig, dass man auch den Leuten ein bisschen den Druck nimmt, weil wir Menschen sind schon so gepolt, dass wir immer auch nach Kausalzusammenhängen suchen. Jetzt, wenn man an die atopische Dermatitis denkt oder an die Urtikaria, die chronisch spontane, da gibt's oft keinen Auslöser und trotzdem berichten ihnen die Patientinnen und Patienten, sie haben das immer, wenn sie eine Tomate essen oder immer, wenn sie ein Honigbrot essen und insgeheim haben sie schon das Gefühl, es hat wahrscheinlich damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist der natürliche Verlauf der Erkrankung, so wie er eben kommt, phasenhaft, schubweise und dann ist es ganz wichtig, dass man daraus die Schlüsse zieht und sagt einfach, ja gut, das kann auch mal schon sein, aber oftmals ist es auch nicht so und wir haben aber Gott sei Dank gute Möglichkeiten, das zu behandeln und damit nimmt man auch den Patienten wieder den Druck.
Menschen mögen halt gerne Erklärungen.
Und zugleich gibt es da wunderbare Beispiele zum Beispiel aus der Allergologie, wo ganz breit geschaut wird, ob man nicht gegen irgendwas allergisch ist. Und das ist wahnsinnig gefährlich, weil dann kommen Patienten oft auch mit schon unendlich langen Listen von Eliminationsdiäten und nichts funktioniert. Was auch wenig überraschend ist, ja, weil eine Allergie entsteht nicht nur, weil ich was im Blut messen kann, sondern die entsteht vor allem aus der Kombination. Ich habe ein Signal, das ich messen kann, entweder im Hauttest oder im Blut selber und den entsprechenden Symptomen dazu. Ohne Symptome gibt es keine Allergie, nämlich Allergie, so wie wir sie heute verstehen. Und diesen Zusammenhang, den muss man auch herstellen und, wie Sie richtig sagen, erklären, dass die Patienten was damit anfangen können. Und diesen Zusammenhang zu suchen kann hilfreich sein, ist es aber nicht immer.
Ja, weil je mehr Untersuchungen man macht, desto höher ist natürlich auch die Gefahr, dass irgendetwas dann positiv ist, obwohl das dann eher falsch positiv ist und keinen Krankheitswert besitzt. Deswegen ist es eben nicht gut, dass man einfach alles abklärt und schaut, was da rauskommt, sondern wirklich mit einem gewissen Hintergrund, schon mit einer Differentialdiagnose, die man im Kopf hat, und das dann gegebenenfalls abklärt. Weil sonst, also es ist in der Allergie sehr häufig so, auch bei Autoimmunphänomenen, wo dann Autoantikörper sehr breit gemessen werden, und da kann es dann schon sein, dass manchmal auch ein Wert etwas erhöht ist, der aber oftmals dann eben nicht wirklich ursächlich ist, und das führt dann eher zu Verwirrung, und dann müssen wir uns auch selbst an der Nase nehmen, weil unterschiedliche Ärzte haben dann auch unterschiedliche Meinungen dazu, dann verunsichert man Patienten noch mehr. Und Dr. Google spielt dann eine Rolle, wo das dann gleich nachgeschaut wird und möglicherweise auch erschreckende Ergebnisse dann nach sich zieht. Deswegen sollte man da schon etwas aufpassen, nicht zu viel auch da diagnostisch zu machen.
Ja, also es gibt ja diesen blöden Spruch, nicht? Es gibt keine gesunden Menschen, sondern nur schlecht untersuchte. Also das ist ja, das passt schon auch in dieses Bild hinein. Man muss sich schon gut überlegen, wie du richtig sagst, was man sich ansehen will, weil das Grundgefühl der Patienten ist oft, na dann mache ich halt eine Untersuchung mehr, was soll es schon schaden. Ja? Das ist aber nicht so, weil man findet vielleicht Zufallsbefunde, die einen dann förmlich dazu zwingen, diesen Zufallsbefunden auch bis zu einem gewissen Grad nachzugehen. Das kann bedeuten, dass man mal eine Biopsie machen muss oder auch den Befund nochmal kontrollieren muss und so weiter und so fort. Das kann Schäden hinterlassen. Das heißt, so nach dem Motto, hilft's nichts, dann schaut's nichts, das stimmt halt leider nicht. Und da muss man eine gute Balance finden für dem, was ist notwendig, was ist wichtig abzuklären. Und was ist vielleicht auch über das Ziel hinausgeschossen, weil mit dem übers Ziel hinausschießen kann man auch tatsächlich was anstellen.
Apropos KI, Google Doc, kommen wir zu Forschung und Innovation. In der Dermatologie hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Was würden Sie jetzt selbst sagen, welche Entwicklungen haben Ihre Arbeit am stärksten verändert?
Ja, es hat sich technologisch wahnsinnig viel getan. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Zellen der Haut zum Beispiel zu untersuchen. Wir bekommen unglaubliche Datenmengen, die man gar nicht mehr ohne entsprechende Fachausbildung dann interpretieren kann. Das sind dann Biotechniker, die das dann sozusagen Computerwissenschaftler, die diese Datenmengen dann auch auswerten müssen, um das halbwegs dann in ein Maß zu bringen, dass man das versteht. Und das hat schon den Vorteil, dass wir deutlich mehr jetzt wissen, wie Erkrankungen tatsächlich ablaufen. Und in der Dermatologie sind wir in verschiedenen Bereichen schon angekommen dort, dass das auch in die Therapie dann überführt wird, dass wir ganz andere therapeutische Möglichkeiten haben. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, also eine sehr spannende Zeit, in der wir leben, weil wir mehr Wissen kreiert haben und diese Technologien es auch ermöglichen, dass man mit Datensätzen arbeitet, die von ganz anderen Arbeitsgruppen generiert wurden, und dann versucht wird, dass das standardisiert aufgearbeitet wird und dass das halt dann weltweit auch verwendet werden kann. Und das ist schon etwas, was extrem spannend ist und was uns neue Möglichkeiten bietet heutzutage. Und wir haben da eben verschiedenste Beispiele, sei es die Onkologie, sei es die chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, Allergologie. Und das ist einfach nur sozusagen die, wo das Immunsystem schon mitspielt. Da sind wir jetzt gar nicht im Bereich von KI und wo es dahin gehen kann.
Ich glaube, das, was die letzten 2 Jahrzehnte vor allem geliefert haben, ist Präzision. Das ist wirklich etwas, ich glaube, unter dem Überbegriff kann man es zusammenfassen. Wir sind viel genauer in dem, was wir tun. Und das passt für viele Modellerkrankungen ganz hervorragend. Wir sind, früher haben wir, das schöne Beispiel ist eh schon vorhin gefallen, früher haben wir ABC-Regel der Dermatologie angewandt, nicht? Also anschauend befunden Cortison, dann hat es nicht mehr viel mehr gegeben, weil es auch wirklich nicht mehr gegeben hat. Und das ist halt ein ganz ein breiter immunmodulierender, immunsuppressiver Ansatz. Heute machen wir das nicht mehr so breit. Warum? Weil wir ganz gezielt und passgenau dort einhaken können, wo es halt gerade fehlt, wo es gerade nicht gut funktioniert, wo vielleicht zu viel ist von einem Botenstoff und den halt runterregulieren. Und das hat einen zentralen Vorteil, nämlich, dass wir durch diese Präzision auch wesentlich besser verträglich geworden sind. Früher hat man mit einem Kamm breit über alles drüber fahren müssen und heute nimmt man nur mehr eine Zinke von so einem Kamm und reguliert die. Und das ist natürlich für den Gesamtorganismus wesentlich besser verträglich.
Das heißt, hat sich Ihr Therapieziel auch verändert? Also weg von Verbesserung hin zu Kontrolle?
Oh, das kann ich aus der Dermato-Onkologie ein wunderbares Beispiel geben. Wie ich begonnen habe, meine ersten Melanom-Patienten im Stadium 4 zu behandeln, war es völlig klar, dass alle ausnahmslos nach 12, 14 Monaten tot waren. Das war die Regel. Und heute ist unser Ziel die Heilung. Und heute haben wir Medikamente, wo wir das auch zu einem guten Teil erreichen können. Wir können heute, Heilung ist mir in der Onkologie immer ein bisschen zurückhaltend, dieses Wort in den Mund zu nehmen, weil wir halt auch seltene Erfahrungen machen, wo das tatsächlich nochmal wieder kommt, selbst nach 10, nach 15 Jahren, darum ist man da so zurückhaltend. Aber wir haben heute Langzeitdaten von 10 und mehr Jahren, wo ein Drittel der Patienten ohne Therapie und ohne Tumorerkrankung ist. Und das ist einfach ungesehen gewesen noch. Und über 50% jetzt zum Beispiel der Melanom-Patienten sind nach 10 Jahren weiterhin am Leben. Die haben vielleicht noch eine Behandlung, aber das war früher völlig undenkbar. Also wir haben natürlich andere Ziele oder bei der chronischen entzündlichen Schuppenflechte. Früher geteert und gefedert und ein bisschen UV-Licht dazu, ne? Ja. Und heute haben wir Medikamente, wo, wenn wir nicht 90%ige Verbesserung erreichen, eigentlich enttäuscht sind.
Ja, früher wollte man sozusagen wahrscheinlich eine 50%ige Verbesserung für einen gewissen Zeitraum, das Therapieziel, und das hat sich einfach verändert. Und heute versucht man wirklich, die Patienten erscheinungsfrei zu bekommen. Und wo es hingeht, ist, dass man untersucht, naja, welche Patienten kann man wie behandeln, zu welchem Zeitpunkt, dass es eventuell auch bei diesen chronischen Prozessen, Entzündungsprozessen zu einer Heilung dann für eine gewisse Zeit kommt. Also das ist halt jetzt das Ziel, über das man vor 10 Jahren noch gar nicht nachgedacht hat.
Also es ist viel zielgerichteter.
Genau, es ist zielgerichtiger, es ist präziser, wie wir heute sind, und es geht immer mehr in die Richtung, welche Patienten profitieren denn von welcher dieser zielgerichteten Therapieoptionen, dass man das eben wirklich auf Patienten dann schon individualisiert auch anbieten kann und in gewisser Weise voraussagen kann, ob die Patienten auf das eine oder auf das andere Präparat besser reagieren. Und das ist halt in verschiedensten Bereichen der Fall, wie eben bei der Psoriasis, aber auch in der Onkologie, wo es jetzt immer mehr Möglichkeiten schon gibt, die wir haben.
Sie haben es eh vorher schon angesprochen, aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen vertiefen, die molekulare Diagnostik. Welche Rolle spielt sie?
Ja, das ist ein extrem spannender Bereich, der eben genau in diese Kerbe einschlägt, auch dass man zielgerichteter werden will, präziser werden will, dass wir über die molekularen Strukturen, die man in der Erkrankung dann, die in der Erkrankung geändert sind, dass man darüber herausfindet, welche Botenstoffe bei dem Patienten oder bei der Patientin dann wirklich eine Rolle spielen und somit besser eingreifen kann. Und dass wir eine zusätzliche Ebene quasi einziehen in der Diagnostik. Das wäre eben das Ziel in der Zukunft, dass man neben der klinischen Beobachtung und der histologischen Aufarbeitung dann auch noch molekular sozusagen untersucht, welche Signalwege da eine Rolle spielen. Und dann gewisse Algorithmen hat, um eine maßgeschneiderte Therapie dann auch wirklich anbieten zu können.
Ich glaube, man darf nur eins nicht vergessen. Auch die Biologie hat Grauzonen. Es ist nicht so, dass wenn man das in die Maschine reintut, dann hinten rauskommt A, B oder C, sondern da gibt's halt manchmal auch Mischbilder. Das heißt, es ist, und das hast du jetzt eh gerade sehr schön gesagt, es ist eine Ergänzung. Und sie wird vor allem dann, und jetzt am Anfang vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn das, was wir schon jetzt seit langer Zeit erfolgreich machen, nicht funktioniert. Also bei der klassischen Plaque-Psoriasis ist das einfach nicht notwendig in den allermeisten Fällen. Und wenn es dann nicht funktioniert mit der Therapie, die wir eingesetzt haben, kann es vielleicht eine nützliche Ergänzung sein, um zu sagen, das Entzündungsmuster entspricht doch eher einem Medikament, das in eine andere Richtung geht. Vielleicht verwenden wir doch dieses Medikament gleich. Aber ich glaube, es ist heikel und vielleicht sogar auch bis zu einem gewissen Grad gefährlich zu glauben, dass das jetzt alles die Maschinen lösen werden, weil Ressourcen sind enden wollend. Das geht von Humanressourcen über auch finanzielle Ressourcen. Wir müssen auch schauen, dass wir die Breite nicht verlieren in den Möglichkeiten, die wir anbieten können. Und ja, es kann natürlich sein, dass all diese Techniken in Zukunft so spottbillig sind, dass wir sie eh jedem anbieten können, aber da sind wir eben noch nicht. Und deshalb lege ich so großen Wert drauf, zu sagen, dass man jetzt vor allem in die Präzisionsmedizin und nicht in die personalisierte Medizin investiert, weil die personale Medizin hat eins zum Ziel, nämlich einen Patienten zu betreuen. Und ich weiß nicht, ob wir uns das momentan leisten können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gruppen identifizieren, die von bestimmten Therapien am besten profitieren. Das muss sich jetzt gar nicht so wesentlich für den Einzelnen unterscheiden, dass der nicht eh auch wunderbar davon profitiert, aber es ist eben nicht nur N ist gleich 1, also eine Person, die ich mir anschaue, sondern eher eine Gruppe, die sehr ähnliche Charakteristika aufweist. Und mit dieser Präzision, glaube ich, kann man auch in der Breite viel Gutes und viel Sinnhaftes stiften, als wenn man zu sehr auf das Einzelne und auf das ganz Individuelle fokussiert. Und ich glaube, wir dürfen schon eins nicht vergessen, am Ende des Tages sind wir doch ähnlicher, als wir es manchmal vielleicht glauben. Und nicht alles, was wir messen können, ist auch klinisch relevant. Wir können schnell Unterschiede herausfischen von allen denen, die wir hier jetzt im Raum sitzen. Aber ist es wirklich jetzt entscheidend dafür, welche Therapie ein Patient bekommt? Wird das Antibiotikum, das ich ihm jetzt für seinen Streptokokkeninfekt gebe, beim Patienten A, B und C vielleicht nicht doch auch gleich gut wirksam sein, ohne dass ich da große Personalisierung betreibe? Ich glaube schon. Und da muss man ein gutes Mittelmaß finden, wo ist es wichtig, weil die Fälle gibt, das ist völlig unbestritten in meinen Augen, und wo brauche ich das nicht, weil es eben anders auch sehr, sehr gut funktioniert.
Aber das heißt, was Sie sagen wollen, ist, dass diese Grenzfälle oder diese außergewöhnlichen Fälle geringer sind,
klar,
als man ja, als man es vielleicht jetzt annimmt,
ja,
als man für sich selber annimmt.
Genau, so hätte ich das zusammengefasst. Ja. Die meisten Erkrankungen, auch an der Haut, die können wir mit den Techniken, die wir heute regelhaft zur Verfügung haben, gut lösen. Und dann gibt es natürlich Patienten, wo das nicht klappt. Und bei denen das einzusetzen, das ist auf jeden Fall legitim und auch absolut erstrebenswert.
Wir sind natürlich in einem Spannungsfeld, wo es nicht nur heißt, dass, weil wir das können, dass das auch sinnvoll ist oder dass das machbar ist. Und da ist halt die Diagnostik, das ist auch teilweise zum Glück nicht in Österreich, aber in anderen Ländern auch durchaus, dass wir ja schon therapeutisch sehr viel können, aber dass das dann auch manche Therapien einfach ungeheuer teuer sind und das dann schon noch eine Frage ist, irgendwann einmal, wer das zahlen soll. Also wenn es dann in Richtung sozusagen zelluläre Therapien geht.
Da ist man schnell in Millionenbeträgen,
genau,
für einzelne Patienten.
Ja, und das ist halt dann schon ein Punkt, wo, glaube ich, in Zukunft auch ein gesellschaftlicher Diskurs wichtig ist, wie man das denn finanzieren möchte und kann. Natürlich ist es wichtig für jeden Einzelnen, das Beste zu bekommen, aber kann es sich die Gesellschaft leisten, sozusagen, was der medizinische Fortschritt bringt und was wir eigentlich können, dann auch wirklich umzusetzen? Oder wie kommen wir dorthin, das möglichst vielen dann auch anbieten zu können?
Es ist also quasi ein Tool mehr.
Genau, so
in
ist
ihrer,
es.
Ja. In ihrer Schublade.
Tool. Ja, so wie das Röntgengerät gekommen ist, nicht? Da haben auch am Anfang die Leute geglaubt, ja, sie können mit Tasten den Knochenbruch besser diagnostizieren als mit dem Röntgen. Ich glaube, davon sind wir heute weg. Das wird sich heute keiner mehr anmaßen. Natürlich machen wir die entsprechenden technologischen Untersuchungen. Das ist bei der Molekularbiologie nicht anders.
Aber das Tolle ist schon, dass die Preise für die Diagnostik immer weiter runtergehen. Also wenn man jetzt diese neuen Technologien wie Sequenzierungen für die molekulare Diagnostik oder auch für genetische Diagnostik zum Beispiel hernimmt und vor einigen Jahren waren das halt viele Tausende von Euro, um die Gene zu sequenzieren, also ein Genom-Sequencing, und hat auch lange gedauert. Und heute kann man das innerhalb von ein paar Stunden für 200-300 Euro dann schon den Befund bekommen. Also da tut sich auch wahnsinnig viel einfach im Fortschritt, der dann auch die Kosten teilweise in manchen Bereichen wieder runterbringt. Heißt jetzt nicht, dass man bei jedem Patienten sozusagen ein Genom-Sequencing machen soll im Umkehrschluss, sondern da ist es auch wichtig, dass nur in ausgewählten Fällen, wo man eben den Verdacht hat auf eine genetisch bedingte Erkrankung. Aber das zeigt einfach die Möglichkeiten, die man hat, und dass es auch die Kostenfrage da in Zukunft in manchen Bereichen uns in die Hände spielen wird.
Hängt die Kostenfrage auch ein bisschen daran, dass je mehr Daten man sammelt, es günstiger wird in manchen Bereichen? Also kann die Zeit ja auch dafür spielen, also je mehr Beispiele ich habe, je mehr Daten ich habe.
Also je öfter man etwas macht, also es ist sicherlich so, dass wenn eine Krankenhauseinheit oder ein Labor ein, zwei Genome in der Woche sequenziert, dass das signifikant oder potenziell, also um einiges teurer ist, als wenn ein großes Zentrum hunderte von Genomen sequenziert und die natürlich dann in Größe aufbauen kann, das alles, und das führt dann auch zu einer Kostenreduktion.
Okay. Kommen wir zum dritten Teil dieses Podcasts, dem Ausblick. Wenn Sie jetzt in die Zukunft sehen, sagen wir mal so 5 bis 10 Jahre, was wird sich noch grundlegend verändern in der Dermatologie? Was glauben Sie?
Wie heißt es so schön? Es ist eins gewiss an der Zukunft, sie ist ungewiss. Tut mir da immer schwer, aus der Glaskugel zu lesen. Ich glaube, wenn man jetzt die Gedanken weiterspielt, die momentan ja durchaus in vielerlei Köpfe sind, das heißt die künstliche Intelligenz, die Anwendungen, technologische, auch molekularbiologische Anwendungen, Zelltherapien haben wir schon angesprochen, Antikörper und bispezifische Antikörper, glaube ich, wird noch viel Musik drinnen sein. Es wird ein Zusammenspiel, ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Ich denke mir, dass das Zusammenführen von verschiedensten Datenqualitäten der nächste Meilenstein sein könnte. Momentan ist es schon so, dass wir uns nach wie vor ein bisschen schwer tun, wenn wir jetzt zum Beispiel klinische Informationen haben, also wie groß, wie schwer, welche Augenfarbe und was ist da zum Frühstück. Diese Sachen, die man leicht einsammeln kann durch ein Gespräch oder die man leicht messen kann, diese Informationen zusammenzuführen mit anderen Parametern, wie zum Beispiel Laborparametern, mit röntgenologischen, mit Bildern, Informationen von Bildern, genetischen Informationen, Expressionsprofilen und so weiter und so fort, immunologischen Informationen. Diese verschiedenen Datenqualitäten in ein Ganzes zusammenzuführen und daraus wie ein bisschen Avatare zu bauen, die also Repräsentanten sind, ja, elektronische Repräsentanten eines Menschen, um damit auch vielleicht gewisse Dinge vorhersagen zu können. Das fände ich schon sehr spannend. Das ist ja etwas, was die Technik schon lange macht, den Digital Twin, wo eine Turbine, bevor sie kaputt wird, halt schon in der Simulation die Bruchstellen aufzeigt und dann weiß man, da muss ich dort reparieren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Medizin sich auch ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Sind schon noch einige Schritte hin, aber mit dem Tempo, mit dem sich die Technologie momentan entwickelt, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus flott gehen könnte.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich denke, dass wir sicherlich mit Hilfe der künstlichen Intelligenz auch diese Datenmengen besser einordnen werden können, dass die künstliche Intelligenz sicherlich einen wesentlichen Faktor dann auch haben wird im täglichen Umgang mit Patienten, quasi als Begleitung von Ärzten. Ich glaube nicht, dass sie Dermatologen ersetzen wird. Und wir sollten auch keine Angst davor haben, sondern uns eben wirklich aktiv damit auseinandersetzen, wie das hilfreich sein kann. Und sozusagen diese Fortschritte, die wir machen in der molekularen Immunologie, Onkologie, dass wir das auch dann weiterhin in die Therapie dann umsetzen können. Und da wird sicherlich einiges an Möglichkeiten dann noch auf uns zukommen, wie wir dann noch zielgerichteter sein können und Patienten davon profitieren lassen können.
Ich glaube, was auch ganz schön ist, wenn wir es schaffen, mit diesen neuen Technologien das Wissen auch mehr in die Breite zu kriegen. Das heißt, wenn Sie heute bestimmte Systeme verwenden, ich gebe ein Beispiel, ein Muttermal zu beurteilen. Ja, das kann man mit freiem Auge vielleicht nicht immer so leicht, aber es gibt ja dieses Auflichtmikroskop, deshalb heißt ja auch mein Podcast so. Also das ist das Stethoskop des Dermatologen. Damit schauen wir uns diese Dinge an und damit kriegen wir Detailinformationen zu diesen farblichen Veränderungen. Heute sind in der Bildbearbeitung und Erkennung die Systeme schon so toll, dass die Expertenniveau erreichen. Es ist aber die zentrale Frage nicht, ob die das können oder nicht, sondern wem gebe ich so ein Tool in die Hand? Wen kann ich damit am besten unterstützen? Und ich glaube, da wäre in meinen Augen viel Musik drinnen, einfach dieses Wissen auch leichter in die Breite zu kriegen und damit viel Gutes stiften zu können. Und ob wir jetzt schon vor General Intelligence stehen, Artificial General Intelligence stehen, weiß ich nicht, aber ich glaube jetzt die nahe Zukunft ist nicht Mensch gegen Maschine, sondern ist Mensch gegen Mensch mit Maschine. Das wird die große Unterscheidung sein, darum kann ich mich dir nur anschließen. Ausprobieren, testen, hinterfragen, kritisch bleiben, weiterhin das Buch aufmachen und lernen, weil sonst ist diese Kritikfähigkeit nicht gegeben. Aber es wird schon so sein, dass das einfach Co-Piloten werden in Zukunft und die uns unterstützen können mit auch einmal einer Zweitmeinung oder auch einem zweiten Blick auf die Dinge. Zugleich, ich kann nur jedem einen Test empfehlen, der ist wirklich lustig. Nehmen Sie welchen Chatbot auch immer Sie wollen, ChatGPT, Claude oder was auch immer, Gemini, geben Sie dem eine medizinische Aufgabe, der wird die relativ gut lösen. Die können das echt gut und dann machen Sie Folgendes, hinterfragen Sie es. Und stellen Sie einfach dem Chatbot die Frage, bist du dir sicher, ich bin Facharzt für Dermatologie, bist du dir sicher, dass diese dermatologische Diagnose stimmt? Und dann wird es spannend, wie wackelig diese Chatbots tatsächlich in ihrer Annahme sind, weil dann kommt dann, jetzt nach weiterer Überlegung kommt vielleicht doch dieses und jenes in Betracht und so weiter. Also, aber ich glaube, das rückt das Bild, was diese Maschinen können, doch auch ein bisschen ein besseres Licht. Das können Ergänzungen sein, dass man eine lange Liste an verschiedenen Erkrankungen kriegt, an die man vielleicht jetzt in dem Moment noch nicht gedacht hat und vielleicht ist einmal was dabei, was sinnvoll wäre abzuklären. Ich glaube, man muss das immer mit so einem Grain of Salt, sagt man im Englischen, ja, mit ein bisschen Hintergedanken auch beurteilen. Ist es so verlässlich, was da rauskommt? Und da immer kritisch bleiben, ist, glaube ich, die Botschaft der Zeit momentan.
Eine Nachfrage schadet nie.
Genau.
Dankeschön für das spannende Gespräch.
Danke ebenso.
Ja, danke für die Einladung.
Wir hoffen, Sie konnten einen interessanten Einblick in die faszinierende Welt der Haut gewinnen. In der nächsten Folge von Meditox widmen wir uns dann dem Ohr. Bleiben Sie dran, wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.